Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart.
Aber so knapp hast du dich noch gerettet.
Ah ja, es ist immer noch schwierig, wenn man jahrelang das Arbeitsweltradio immer gehört und teilweise sogar mit angesagt hat. Insofern, aber diesmal ist es mir doch schon ziemlich gut gelungen, muss ich gestehen.
Hätte keiner gemerkt.
Ja, heute mit dem Thema KI und Schwerbehindertenvertretung. Peter, dazu hast du kürzlich schon mal einen Vortrag bei einer Konferenz für Schwerbehindertenvertretung gemacht?
Genau, viertägige Konferenz. Für einen Tag war ich eingeladen in Bad Boll von der Evangelischen Akademie und ich glaube noch anderen bei Bildungsträgern ist immer sehr undurchsichtig, wer am Ende alles mit dabei ist, aber war auf jeden Fall in der Evangelischen Akademie. Und da habe ich mir gedacht, da bringe ich heute ein bisschen was mit.
Genau, da freuen wir uns sehr drauf. Aber bevor wir tatsächlich tief inhaltlich einsteigen, hast du uns bestimmt auch wieder ein kleines Trivia mitgebracht.
Man muss dazu sagen, dass eigentlich André heute ein Trivia mitgebracht hat, wo wir aber gesagt haben, das ist eigentlich gar nicht trivial.
Genau, das passt eigentlich wirklich sehr gut zur thematischen Einleitung dann noch.
Genau, deswegen,
das kommt dann gleich nach dem Intro.
Genau, während ich jetzt tatsächlich was dabei habe, was eher unter die Abteilung Trivia zählt. Vielleicht ganz kurz sozusagen ein Werbeblock, nicht jetzt unbedingt für diese Zeitschrift selber. Das ist ein gewerkschaftsnaher Verlag, ich bekomme da kein Geld dafür. Aber die Frage ist ja auch immer, wo kann man sich eigentlich informieren, wenn man Betriebs- oder Personalrätin ist, so ein Thema sich interessiert und jetzt sagt, der Peter kann auch nicht überall sein. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt eben Computer und Arbeit, die gibt's schon relativ lange und setzt sich genau mit dieser Schnittstelle auseinander. Also da hat man dann Leute wie den Däubler zum Beispiel, den dürften gewerkschaftsnahe Leute kennen, vermute ich ganz stark. Er war bei dir Mai-Redner auch, oder?
Ja, genau.
Dieses Jahr?
Ja, dieses Jahr, also 2024.
Genau, also Arbeitsrechtler, der auch nochmal da Einschätzungen jetzt in der aktuellen Ausgabe hat zum Thema KI. Aber ansonsten alles, was so zum Thema betriebliche Mitbestimmung, künstliche Intelligenz, Computer, Digitalisierung, ganz empfehlenswert, sich da mal reinzuschauen. Es gibt noch andere, kann man auch mal eine Sendung eigentlich drüber machen, glaube ich, wo man sich so informieren kann als Gewerkschafterin, interessierte Laie zu den verschiedenen Themen.
Da vielleicht kurzer Hinweis für die uns so klassisch im Podcast zuhören. Oh. Ihr findet natürlich den Link dann in den Shownotes. Ansonsten Computer und Arbeit findet ihr auch unter cua-web.de für alle, die jetzt mal schnell die Adresse auch gehört haben möchten.
Wie komme ich da drauf? Ich habe mir einfach von den Kollegen was geklaut. Die haben nämlich in ihrer Ausgabe zum Sommer ein Quiz zur Sommerpause gemacht. Und da nehme ich jetzt nicht alle Fragen, aber ich dachte, ein, zwei kann ich dir stellen. Besonders eine eigentlich, weil die finde ich wirklich ganz clever. Die zweite Frage aus diesem Quiz. Was gilt für durch KI eingesparte Arbeitszeit? A. Auch wenn es eine vertraglich festgelegte Arbeitszeit gibt, können Beschäftigte nach Hause gehen, sobald ihre üblichen Aufgaben erledigt sind. B. Innerhalb der vertraglich festgelegten Arbeitszeit müssen Beschäftigte darüber informieren, dass sie für weitere Aufträge zur Verfügung stehen. C. Die Beschäftigten können die übrige Arbeitszeit mit Fortbildung oder privater Lektüre verbringen. André, was würdest du sagen?
Also ich würde, formal würde ich auf B tippen, man muss Bescheid sagen, dass man fertig ist und mit weiterer Arbeit, also mit weiteren Aufgaben versorgt werden kann. Weil das klingt mir jetzt am meisten im Sinne unseres Wirtschaftssystems.
Du hast dich nicht getäuscht. Wieso ich die Frage so clever finde, ist nicht, weil man nicht auf die Antwort kommt, sondern weil, wie du gerade selber gesagt hast, man stößt sofort auf das, wie KI hier ökonomisch benutzt wird. Überhaupt niemand, der locker die Phrasen über die Lippen bekommt, von wegen KI wird dafür sorgen, dass wir weniger arbeiten müssen, würde ernsthaft, wenn es so konkret wird, vertreten, ja ist doch klar, wenn durch KI deine Arbeit schneller erledigt ist, der schneller nach Hause ist. Sondern jeder weiß, wenn wir die Arbeit schneller erledigen,
wird sie weiter verdichtet.
Alles und klar. Diese politökonomische Auskunft, die meine ich eine ganz schöne Härte ist, haben die Kolleginnen und Kollegen der Computer und Arbeit in ihrer Ausgabe von Schieß mich tot, 8.9.2024 in ein Sommerquiz gepackt. Fand ich sehr clever.
Sehr schön. Finde ich gut.
In diesem Sinne gehen wir ins Intro.
Würde ich sagen. Bis gleich.
Arbeitswelt Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Wir haben eben schon gesagt, es geht heute um KI und Schwerbehindertenvertretung. Und da haben wir tatsächlich einfach erstmal geguckt, seit wann gibt es denn diese Schwerbehindertenvertretung überhaupt? Und ich glaube, wir waren beide auch ein klein wenig überrascht, dass es tatsächlich grundsätzlich diesen Gedanken der Schwerbehindertenvertretung schon über 100 Jahre gibt. Schon 1923, damals hieß es noch Schwerbeschädigte, wurde festgelegt, dass in Betrieben, wo es mindestens 5 Schwerbeschädigte damals noch, heute halt Schwerbehinderte, sagt man, gibt, die dort dauerhaft, also nicht nur vorübergehend tätig sind, dass die dort eine Vertretung sich wählen können. Das wurde über die Jahrzehnte hinweg dann immer noch mal ein bisschen modifiziert und die Begrifflichkeiten haben sich dann eben auch geändert. Mittlerweile wird diese Schwerbehindertenvertretung im 9. Buch des Sozialgesetzbuches geregelt und ist auch das vielleicht etwas, was für viele, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben, und da kann ich mich jetzt gar nicht mal ausnehmen, überraschend auch sein wird, tatsächlich etwas, was völlig unabhängig von Betriebs- und Personalräten läuft. Also das ist eine in dem Sinne ganz eigene Struktur. Aber natürlich wird in den entsprechenden Gesetzen auch darauf hingewiesen, dass natürlich die klassischen Vertretungsgremien, sprich Betriebs- und Personalräte, sich dann natürlich zum Beispiel auch für die Wahl einer Schwerbehindertenvertretung einsetzen sollen und dass da natürlich auch eine gemeinsame Arbeit geben soll. Aber doch, erstmal sind das Strukturen, die nebeneinander existieren. Und die, also wie gesagt, für mich auch überraschend lange es grundsätzlich schon gibt.
Ja, ich kann da wenig ergänzen, weil ich auch tatsächlich wenig drüber weiß. Das ist auch, glaube ich, recht bezeichnend dafür, dass also die verschiedenen Organe der betrieblichen Mitbestimmung eigentlich sehr im Zentrum gewerkschaftlicher Arbeit stehen und die Schwerbehindertenvertretung so ein bisschen, man entschuldige den saloppen Ausdruck, so das hässliche Entlein zu sein scheint, dem man sich eher weniger widmet. Also wenn man überlegt, was an Feierlichkeiten immer wieder stattfindet, gerade als die Betriebsratstrukturen Geburtstag hatten, jetzt hat der DGB 75 Jahre gefeiert, und das letztes Jahr 100 Jahre betriebliche Mitbestimmung Schwerbehindertenvertretung war, habe ich zumindest nicht mitbekommen. Und als DGBler ist man ja doch jetzt hauptamtlicher, würde ich sagen. Wenn wir es nicht mitbekommen, dann scheint das nicht groß zelebriert worden zu sein. Heißt nicht, ich tue da bestimmt dem einen oder der anderen Unrecht, aber...
Das kann sicherlich irgendwo aufgetaucht sein, aber wir hätten es jetzt nicht aktiv mitbekommen.
Genau, und das ist dann doch relativ bezeichnend. Deswegen vielleicht für die Leute, die heute eingeschaltet haben, konkret zu dem Thema auch nochmal gleich, das hier ist, wie soll man sagen, eine Frage der Annäherung an bestimmte Punkte. Es gibt zu vielem auch noch nicht die wahnsinnige Praxis, auf die man verweisen kann, sondern das sind hier erste Überlegungen und in dem Sinne freuen wir uns immer, aber dieses Mal noch mehr über Rückmeldungen, Fragen, Praxisberichte, wenn Menschen aus der Schwerbehinderten-Mitbestimmung, Schwerbehindertenvertretung zuhören, dann meldet euch.
Genau, und wir kamen ja jetzt auch auf das Thema, weil du halt vor kurzem bei einer Konferenz für Schwerbehindertenvertretungen oder für Mitglieder aus Schwerbehindertenvertretungen eingeladen war es zum Thema KI, und das ist jetzt denjenigen, oder die jetzt unseren Podcast schon mal gehört haben oder vielleicht von dir schon mal was gehört haben, nicht völlig neu. Du machst ja viel zum Thema KI und Digitalisierung, und jetzt gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, die beim Thema KI die betriebliche Ebene betreffen und die Beschäftigten betreffen. Betriebs- und Personalräte haben da sehr viel mit zu tun, teilweise mit zu kämpfen, um halt eben auch zu schauen, wie wirken sich entsprechende Anwendungen auf den Arbeitsalltag und die Arbeit insgesamt aus. Und jetzt hast du da halt eben nochmal konkret geguckt, was bedeutet das zum Beispiel auch für Schwerbehindertenvertretungen?
Genau.
Was hast du da so thematisch auch beleuchtet?
Ich habe eigentlich ein Zweischritt. Also erstmal die betriebliche Mitbestimmung allgemein, wo es also noch sehr viel um die Betriebsratsarbeit gibt, wo ich den Kolleginnen und Kollegen auch gesagt habe, ich bin kein Experte für die Schwerbehindertenvertretung. Also da müsst ihr auch ein wenig selber mal gegenchecken, überlegen, inwiefern ihr damit auch was anfangen könnt, weil ich gesagt habe, ich habe mich da jetzt, und auch da bin ich noch in den Kinderschuhen, dass ich mich damit beschäftige, was Betriebs- und Personalrätinnen da eigentlich machen können. Ist ja auch nochmal eine Unterscheidung, ob Betriebsräte oder Personalräte. Von daher jetzt mal fokussiert auf, was geht im Betrieb? Und dann ist viel Übertragungsarbeit notwendig. Und in einem zweiten Teil habe ich dann schon nochmal ein bisschen im Brennglas ein bisschen genauer angeguckt, was gilt jetzt spezifisch für die Schwerbehindertenvertretung. Also das sind sozusagen die zwei Teile. Neben einem ganz allgemeinen Teil, den lasse ich heute weg, wen das interessiert, kann man auch mal noch nachliefern. Ja, was habe ich da angeguckt? Ich habe mich da an verschiedenen Texten orientiert, verschiedenen Überlegungen. Ich kann nochmal auf die Computer und Arbeit verweisen. Da gibt es einen Artikel vom Kollegen Marco Holzapfel, heißt der. Der weist schon mal darauf hin, das finde ich schon mal sehr nützlich für die betriebliche Arbeit insgesamt, dass man unterscheiden sollte zwischen KI-Modellen und KI-Systemen. Mhm. Warum? Naja, das KI-Modelle, das sind erst einmal tatsächlich einzelne Programme, wenn man so will. Und KI-Systeme mhm. ist die Gesamtimplementierung im Betrieb. Das ist insofern wichtig, als dass für KI-Modelle, das heißt für die Frage, was man bei der betrieblichen Mitbestimmung da machen kann, anderes gilt als für die KI-Systeme. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, es gibt zum Beispiel diese europäische KI-Verordnung. Die bezieht sich halt nun mal erstmal gar nicht konkret auf KI im Betrieb, sondern die bezieht sich erstmal auf, welche KIs sind erlaubt und unter welchen Bedingungen sind die erlaubt. Mhm. Und da geht es logischerweise in dem Sinne erstmal um KI-Modelle, also irgendein konkretes Programm X. Mhm. Und das wird dann eingestuft als entweder verboten oder Hochrisikotechnologie, oder Mittel und so gibt es verschiedene Einstufungen. Das heißt, ich habe das Entscheidende schon genannt, wenn man sich das als KI-Modell erstmal anschaut, dann ist eine der entscheidenden Punkte, mit denen man das abgleichen kann, eben diese europäische KI-Verordnung. Da kann man zuerst mal dran denken, natürlich ist der Besitzer, der Anwender einer KI, der auf diese KI-Verordnung verpflichtet ist. Das ist auch der Arbeitgeber, wenn er eine KI einführt. Eigentlich ein trivialer Gedanke, aber mhm. dadurch gilt diese KI-Verordnung auch für die Arbeitswelt. Mhm. So, da ist dann als allererstes praktisch immer zu fragen, in welche Risikoklassifizierung fällt eigentlich das jeweilige Programm, was man da vorliegen hat. Das ist mal eine erste Überprüfung, die man vom Arbeitgeber verlangen kann. Dann ziemlich wesentliches Merkmal, was man rauszufinden hat, ist, was ist der Zweck des KI-Modells? Mhm. Was ist dann auch die Wirkung? Das ist insofern wichtig, weil es gibt KI-Modelle wie ChatGPT oder ähnliches, das weiß man ja auch, die kann man für Dutzende, wenn es reicht, verschiedene Zwecke verwenden. Mhm. Es macht einen großen Unterschied, wenn so ein Modell durch die verschiedenen Instanzen der betrieblichen Mitbestimmung gelaufen ist und dann vom Betriebsrat auch am Ende abgesegnet wird, für welchen Zweck es eigentlich zugelassen ist. Man kann nicht einfach von Betriebsrat zugestimmt oder in Betriebsvereinbarung, dass bestimmtes eingesetzt wird, machen und dann das Programm für andere Zwecke einsetzen. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich will es mal...
Ja, es klingt erstmal relativ banal, wenn man so will.
Ist es auch.
Aber es hat natürlich in den konkreten Folgen und den Auswirkungen ja sicherlich große Implikationen auch für die Beschäftigten.
Ja, ziemlich große. Kommen wir gleich dazu. Ich will mich selber ja. doch ein bisschen zügeln.
Bleib in deiner Struktur.
Genau, noch nicht zu den Beispielen kommen.
Ja.
Ich will es erstmal noch so ein bisschen allgemein lassen. Die anderen Punkte, die bei dem KI-Modell zu beachten sind, die will ich jetzt wirklich mal nur andeuten. Sowas wie Risikoabschätzung kennt man normalerweise. Das gilt dann in einer leicht modifizierten Variante natürlich auch wieder für KIs. Das Gleiche ist Qualitätssicherung, Entscheidungsregeln, Verantwortung, das sind sozusagen dann die klassischen Richtlinien, an denen man sich da entlanghangeln kann. Spannend wird es dann, glaube ich, wenn man auf dieses KI-System sieht, also wie wird das jetzt implementiert im Betriebsablauf, und da hat man jetzt erstmal auf der Ebene der betrieblichen Mitbestimmung Betriebsrat einige sehr klassische Paragraphen, in die das reinzählt. Da wäre die erste Frage, ob und inwiefern das KI-System Verhalten und Leistungskontrolle durchführt. Dann hat man natürlich über Paragraph 87 ist das, verschiedene Möglichkeiten. An was ist da zu denken? Und da wird es jetzt ziemlich spannend, weil da ist immer die Frage, welche Potenz hat auch eine KI, um Verhaltens- und Leistungskontrolle durchzuführen. Und da will ich jetzt mal so ein Beispiel bringen. Mhm. Das ist ein reales Beispiel, habe ich auch wieder aus der Literatur, das hat sich ein Kollege tatsächlich angeschaut. Und da ging es erstmal um Essensmüllverhinderung. Und zwar ist da über der Kantine bei der Abgabe der dreckigen Teller eine Kamera installiert worden, wo die KI erfasst, welche Speisereste auf den Tellern sind. Mhm. Und so ist erstmal der Grundgedanke, kann man errechnen und rausfinden, was weiß ich, die Portion mit Reis, da ist immer Reis übrig, die Reisportionen sind so groß.
Kann man 10% Reis einsparen, gibt man kleinere Portionen raus, die eh nicht gegessen wird.
Genau. Das ist erstmal nachvollziehbar und.
Der Gedanke ist nicht schlecht, ja.
Exakt. Natürlich, und das ist jetzt das Spannende an KI, sobald man es damit zu tun hat, dass da Daten erfasst werden, werden dann nicht nur die Daten erfasst, die unmittelbar für dieses Vorgehen notwendig sind, also die Menge an Reis und sonst was, sondern zum Beispiel auch, welche Hände die Teller anfassen, reinholen, wie oft die das machen, wie schnell die sind. Und prompt ist man natürlich bei der Möglichkeit, dass eine Verhaltenskontrolle über diese KI stattfinden kann, dass also errechnet wird, wie schnell die Teller abtransportiert werden, von welchen Mitarbeitern etc. pp. Das heißt, ob und inwiefern da Handlungsbedarf besteht, inwiefern man dann zum Beispiel in Form, ich habe es vorhin schon auch mal kurz genannt, von so einer Betriebsvereinbarung man dann auch festhält, für was die KI nicht eingesetzt wird oder welche Daten möglichst nicht erfasst werden, überhaupt mal sich einen Experten, eine Expertin einlädt, die technisch überhaupt mal erklärt, ob das überhaupt möglich ist, diese Daten nicht zu erfassen oder ob die nicht notwendig erfasst werden und dann nur die Frage ist, wie wertet die KI sie aus? All das ist schon dieser erste große Punkt Verhaltens- und Leistungskontrolle und ich fand das Beispiel deswegen so gut und habe das ausgewählt, weil das eins ist, das ist erstmal so abseitig, dass das zu einer Leistungskontrolle führen kann, aber selbst da ist es was, was man auf dem Schirm haben
das
sollte.
Das Risiko ist da, das Potenzial dazu ist da.
Exakt. Und das ist, glaube ich, sozusagen schon die Grundbotschaft, die man bei dem Thema mitgeben sollte. Wenn es bei der Implementierung von KI geht, dann ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, was ist das für ein Modell, was sind die Potenzialitäten, die da möglich sind, was damit alles gemacht werden kann und dann eben nach diesem Punkt, den ich schon genannt habe, mal festzulegen, was ist denn der Zweck dieses KI-Modells konkret, was für Wirkung kann das haben, in was für ein System ist das implementiert. Naja, so gibt es dann einige Punkte, die man sich anschauen kann. Das ist jetzt alles, wie gesagt, orientiert. Ich möchte es einfach nochmal sagen, um mich nicht mit fremden Federn zu schmücken an diesem Artikel vom Holzapfel. Betriebsänderungen sind möglich, die durch die KI passieren, die durch ein KI-System passieren. Auswahlrichtlinien müssen getroffen werden, können getroffen werden durch KI. Personalplanung kann davon betroffen sein. Das ist ein ganz großes Thema. Es gibt heute schon ganz viel KI bei den Human Resources, wie das ja inzwischen heißt.
Früher mal Personalabteilungen.
Früher mal Personalabteilungen. Und auch da sozusagen müssen nicht immer gleich die Alarmglocken hochgehen, sondern hier ist wieder wichtig, auf diesen Schritt zurück, welchen Zweck hat das Modell eigentlich, welche Wirkung hat das? Mhm. Zum Beispiel kannst du dir vorstellen, ich konnte es mir nämlich nicht, also von daher ist das wieder keine Frage, um dich zu blamieren, sondern kannst du dir vorstellen, für welche wirklich eher harmlose Sache bei Bewerbungsverfahren KI inzwischen ziemlich häufig verwendet wird?
Ich gebe dir einen Hinweis. Da geht natürlich irgendwie alles und nichts. Aber ja, gib mir mal einen Hinweis.
Ich gebe dir einen Hinweis. Bevor man überhaupt ein richtiges Urteil über einen Bewerber fällt, muss man immer bei den Bewerbungen was nachschauen. Und zwar ganz formal.
Ja, es ist immer schön, wenn du nicht möchtest, dass ich doof dastehe und dann stehe ich hier trotzdem doof da. Ich komme gerade.
Alles
ich
gut, aber nicht drauf. Sag's das einfach. Ganz formal Simple, hat die Person alle Anhänge? Hat die eigentlich ihren Lebenslauf da drin? Hat die ihr Foto angehängt?
Das Zeugnisse und sowas.
Ja, alles. Falsches Beispiel, Foto muss man inzwischen nicht mehr. Mhm. Also so, das ist insofern jetzt nicht so super simpel, weil der eine nennt diese Datei Lebenslauf, der andere nennt sie PS-Biografie.
Vita,
wie auch immer. Man kann auch nicht einfach die Anzahl der Anhänge zählen, weil manche haben dann ihre Vita zusammen mit ihrem Schreiben alles in einer PDF, die nächsten haben es aufgespalten in ehrenamtliches Engagement als noch eigenes und so weiter. Man merkt also, dafür braucht es ein Programm, was also den Inhalt auch schon mal scannt, um sozusagen zuordnen zu können, ob da tatsächlich alle Zeugnisse drin sind oder nicht alle Daten notwendig sind. Das ist natürlich eine enorme Arbeitserleichterung, wie der ganze im Sinne übrigens des Trivias Arbeitserleichterung heißt. Der zuständige Personaler darf jetzt viel mehr Bewerbungen in einer Sitzung machen. Aber
also ich sag mal so, ich war ja auch mal Abteilungsleiter bei uns für die Jugendarbeit. Insofern, ich weiß, was das teilweise für eine Arbeit ist, halt eben Bewerbung auch durchzugehen und grundsätzlich erstmal zu gucken, okay, passt das überhaupt oder kann man Leute nicht einfach auch schon deswegen formell aussortieren, weil das ganze Profil einfach nicht funktionieren würde.
Ne? Ja, jetzt ist
aber schon, wie gesagt, eigentlich auch schon einfach aufgrund dessen, dass halt vielleicht Unterlagen fehlen. Ne? Aber das ist ja schon der nächste Schritt quasi.
Dann. Exakt, genau. Also genau. Von daher gar nicht verkehrt, was du sagst, sondern das ist jetzt wieder was für die betriebliche Mitbestimmung. Soll ja heute so ein bisschen darum gehen, was sind so Fallstricke, was sind Momente, auf die man achten sollte. Und das, was André gerade ausgeführt hat, ist sozusagen ja einer der ganz zentralen Punkte, nämlich dieses, was macht die KI jetzt eigentlich? Also ist es dieses ganz harmlose, da wird gecheckt, wie viel das hat und dann wird auch gar niemand aussortiert, sondern dann wird automatisiert eine Mail geschrieben, in der drin steht, lieber interessierte Bewerberin XY.
Und ist aufgefallen, dein Lebenslauf fehlt noch, liefer den bitte noch nach.
Exakt. Mhm. So, dann hat die KI tatsächlich, das wäre jetzt eine Möglichkeit, überhaupt keinen Einfluss darauf, wer in dem Prozess weiter vorankommt oder nicht. Der zweite Punkt ist natürlich schon viel spannender, nämlich ob und inwiefern man automatisiert bestimmte Bewerberinnen und Bewerber ausschließen kann. Das wäre dann tatsächlich eine ganz andere Sorte von künstlicher Intelligenz, eine ganz andere Zweck des KI-Modells mit einer anderen Wirkung, die man entsprechend auch anders behandeln müsste.
Ja.
Gut, dann vielleicht noch ein, zwei andere Gedanken, die trivial sind, die man aber auch nicht vergessen sollte. Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit KI ist ein wichtiges Thema. Paragraph 96 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz wäre da einschlägig. Die Ordnung im Betrieb kann betroffen sein und last but not least, um das auch mal zu nennen, der Gesundheitsschutz ist ein großes Thema, der bei KI eine Rolle spielen kann. Ich will mal, bevor wir da zu sehr entschwätzen und zu sehr auf diese Betriebsratssache kommen, dazu kann man viel, viel mehr sagen, als ich jetzt gesagt habe. Das ist, glaube ich, klar. Aber mir ging so ein bisschen mit diesen Stichpunkten und dieser Grobsortierung, dass man steht ja, so kenne ich das zumindest von mir selbst, oft vor so einem riesigen Feld und weiß nicht so genau, wo überhaupt anfangen. Ich hoffe, dass das so ein paar Eckpunkte setzt. Was sind überhaupt Möglichkeiten, sich in Form von dem, was bei der betrieblichen Mitbestimmung möglich ist, mit der Implementierung von künstlicher Intelligenz zu beschäftigen? Bevor wir zum zweiten und letzten Punkt kommen, ein Zwischenpunkt. Ich glaube, wichtig bei der Schwerbehindertenvertretung ist, sich natürlich noch klarzumachen, welche Möglichkeiten bietet KI überhaupt für Schwerbehinderte im Betrieb? Weil das ist sozusagen eine der großen Fragen natürlich dann für die Schwerbehindertenvertretung. Wie stellt man sich zu bestimmten KIs? Und da gibt es eine relativ große Bandbreite eigentlich. Klassiker, der lange vor der großen KI-Schub sozusagen seit ChatGPT im November 22 ist Sprache zu Text. Das, ich weiß nicht, weißt du genau, wann das Tool von Microsoft implementiert wurde in Windows? Aber es ist mindestens ein halbes Jahrzehnt schon, oder?
Kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen, weil selber habe ich das nie genutzt.
Nein?
Nee, also ich habe das tatsächlich das Gefühl, das gibt es noch gar nicht so lange. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass ich es einfach nie genutzt habe und es mir deswegen auch vorher nie aufgefallen ist. Ich kann mir aber jetzt noch nicht vorstellen, dass es schon so lange da ist, weil dass das gut funktioniert, habe ich das Gefühl, ist noch gar nicht so fürchterlich lange. Letzten Endes so Speech-to-Text gibt es ja schon relativ lange, auch auf Mobiltelefonen, wo ja viele Leute es dann auch nutzen. Sie sprechen ihre SMS quasi oder ihre WhatsApp quasi ein. Also da an SMS merkt ihr auch schon wieder, wie alt wir auch schon wieder sind. Aber sprechen quasi den Text einfach nur ein und schicken ihn dann als Text wiederum ab. Aber das hatte ja schon immer noch so ein bisschen seine hakligen Momente, sage ich mal.
Das ist gut. Ja, also natürlich ist das, was ich gesagt habe, jetzt bezogen auf Text zu Sprache prinzipiell. Gut ist tatsächlich, muss man sagen, hat sich vor allem im letzten Jahr relativ viel gemacht. Also das ist ja eine relativ kurze Geschichte, dass die Texte inzwischen so gut vorgelesen werden können, dass ja zum Beispiel auch im Radio teilweise das Ganze verwendet wird. Also ich kann ja mal...
Also früher klangen Stimmen, die etwas
wer künstlich... Wer sich in der Popkultur auskennt, der weiß, dass der Menschheit am Ende ihre eigene technische Schöpfung zum Verhängnis wird.
James also Cameron's hier merkt man,
Terminator ist dabei wohl eine der bekanntesten Erfindungen Hollywoods.
Expertise ist immer wichtig.
Expertise ist immer wichtig. Ja, also hier hört man noch sehr stark sozusagen, dass...
Da weiß man, dass es eine künstliche Stimme, die das automatisiert vorliest.
Genau, es gibt ja aber einige Podcasts, in denen Kurznachrichten und so weiter eingebaut sind. Mir fällt da zum Beispiel diese KI-News ein, die ich irgendwie höre. Ich weiß gerade nicht, von wem die sind. Liefern wir in den Shownotes nach. Und die werden auch von der KI vorgelesen. Das ist nur konsequent. Mhm. Und das ist, wenn man es nicht weiß, eigentlich nicht zu unterscheiden. Das wird immer noch händisch, das sagen sie auch dazu, korrigiert an ein, zwei Stellen. Also bestimmte Wörter werden dann ausgetauscht, weil die KI mit denen nicht zurechtkommt. Mhm. Noch nicht zurechtkommt, muss man dazu sagen. Aber da ist es schon sehr schwierig herauszufinden, dass das keine menschliche Stimme ist.
Genau, ich sag mal, vielleicht im alltäglichen Erleben werden sicherlich auch viele schon zahlreiche Videos bei Facebook, Instagram, TikTok, YouTube gesehen haben, wo irgendwelche Geschichten erzählt werden, und das sind auch immer automatisierte Vorleseprogramme, die das dann tatsächlich vortragen. Da merkt man also tatsächlich nicht so stark wie eben in dem Beispiel, was ihr eben gehört habt, merkt man aber dennoch, dass es künstlich ist, weil die Stimme ist zu gleichmäßig, sage ich mal. Man weiß, da steckt kein Mensch dahinter, der jetzt den Text vorliest, sondern das ist alles automatisiert, zumal das ja meistens dann auch solche Seiten sind, die sowas halt von irgendwo sich ziehen, massenmäßig, denen eigentlich völlig egal ist, was da drin vorkommt. Es soll halt einfach nur Reichweite generieren. Aber das jetzt als Nebenkriegsschauplatz sozusagen. Aber trotzdem ist ein Anwendungsbeispiel.
Ja, ja, das ist ein Anwendungsbeispiel, das ist auch gar nicht unwichtig, weil zum Beispiel kann man den nächsten Punkt gleich anführen, Text zu Sprache. Also einfach das umgekehrte Verfahren kann bei Schwerbehinderten im Betrieb sehr, sehr nützlich sein, je nachdem sozusagen, was für Einschränkungen man hat bei der Texteingabe, dass man eben die Texte einsprechen kann. Word hat das ja auch inzwischen fest implementiert. Und hier ist jetzt zum Beispiel der ganz große Punkt, und wenn man allein den von heute mitnimmt, ist schon viel erreicht, auch wenn das die meisten schon gewusst haben dürften, bevor sie eingeschaltet haben. Man kann es nicht oft genug sagen, Datenschutz. Das Datenschutz ist natürlich ein Riesenthema. Auch eines, was einem die Arbeit nicht immer leichter macht. Es ist ja zum Beispiel bei uns beim DGB selber so, dass aus Datenschutzgründen bei Word die Funktion tatsächlich für uns gesperrt ist, die Diktieren zu benutzen. Finde ich für die Arbeit nicht sehr gut. Gerade das Thema, wenn man Verlaufsprotokolle zum Beispiel anfertigen will, unglaublich nützliche Funktion. Also auch ganz jenseits sozusagen der Unterstützung für Menschen mit Behinderung oder Schwerbehinderung ist das ein sehr nützliches Tool. Text zu Bild, Bild zu Text, beides sehr wichtig für Menschen mit Seheinschränkungen, weil man natürlich den Text wiederum in Sprache umwandeln kann. Man so also die Möglichkeit hat, Bilder durch KI relativ unkompliziert für Menschen zugänglich zu machen, die blind sind oder Seheinschränkungen haben.
Genau, also die dann automatisch quasi beschrieben werden.
Exakt. Also man kennt das, wenn man selber ein Newsletter erstellt oder ähnliches, dass man ja immer diese Alt hat. Oder wenn man
also Alternativtexte, genau. Also ich betreue ja bei uns auch unsere Homepage. Übrigens da der Tipp, wir haben jetzt seit kurzem eine neue Homepage im DGB Baden-Württemberg, wo wir dann natürlich auch als Region Stuttgart mit dabei sind. Das nur als kleiner Hinweis. Aber ja, man sollte sich normalerweise angewöhnen, wenn man Bilder irgendwo mit hinpackt, einen Alternativtext zu hinterlegen, der das Bild quasi beschreibt, um halt auch Menschen, die sich das Bild nicht tatsächlich angucken können, zu beschreiben. Das ist vor allem halt dann wichtig, wenn das Bild natürlich irgendwas transportieren soll, was im sonstigen Begleittext, in der Regel hat man ja immer noch irgendwo einen Text dabei, dort dann halt zum Beispiel nicht vorkommt, aber halt vielleicht auch für den Inhalt dann letzten Endes wichtig wäre. Muss ich auch gestehen, ist auch bei uns noch nicht konsequent genug mit drin, weil man ja halt häufig auch nicht unbedingt die Zeit dafür hat, eben auch das jedes Mal manuell zu machen, gerade wenn es vielleicht auch ein Bild ist, was nicht, also ein Bild hat, was vielleicht etwas komplexer auch sein könnte.
Auf jeden Fall. Also das ist ein großer Punkt, wo KI viel helfen kann, sei es den Alternativtext tatsächlich direkt selber zu hinterlegen, sei es auch in anderen Formen. Ja. Weiterer Punkt, der eine ähnliche Kerbe schlägt, den ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte, sondern erst durch die Literatur dann wirklich drüber gestolpert bin, ist Gebärdensprache zu Text und Text zu Gebärdensprache. Cool. Das ist zum Beispiel eine Funktion, die auch wahnsinnig nützlich sein kann. Ich glaube, das kann man sich, wenn man es da mal gehört hat, sehr schnell ausmalen, was da die Möglichkeiten sind. Kann man alles sozusagen, wer sich da noch mehr dafür interessiert, die Liste ist theoretisch noch länger. Der Artikel, aus dem ich vieles davon habe, Schwerbehindertenrecht und Inklusion aus der Arbeit im Computer, so umgehen. Nee, Computer und Arbeit. 8 von 2024, Martina Daskola hat dazu einen sehr spannenden Artikel. Und jetzt sozusagen nochmal jetzt haben wir ein bisschen drüber geredet, das kann man bei der betrieblichen Mitbestimmung alles beachten, sozusagen, inwiefern verschiedene Kategorien der betrieblichen Mitbestimmung betroffen sind, wo ja auch, ich weiß nicht, ob ich so explizit gesagt habe, wer sich mit Betriebsratsarbeit auskennt, die sind ja gerne organisiert in verschiedenen Arbeitsgruppen, also im Wirtschaftsausschuss oder ähnliches. Und hier muss man sich klar machen, KI ist ein Querschnittsthema, ich habe es schon gesagt, also Arbeitsschutz genauso wie die Wirtschaft sind betroffen, das ist wirklich rundum Schlüsselthema. Und jetzt sozusagen nochmal zu der Seite, wie kann die KI eingesetzt werden, jetzt direkt für die Schwerbehinderten? Da fand ich diesen Absatz ganz instruktiv, aus dem gleichen Artikel, den ich gerade schon vorgestellt habe, und zwar zur Fragestellung, inwiefern KI eingesetzt werden kann, um Belastungsmuster vorhersehen zu können. Und da schreibt die Kollegin Folgendes, ich lese das einfach mal kurz vor. Belastungen sind immer eine Schippe obendrauf und irgendwann ist es zu viel. Belastungsmuster sind also eine Summe von Ereignissen und Empfindungen. Das Maß ist dabei völlig individuell. Was für den einen Stress bedeutet und geradewegs in Krisen führt, fühlt sich für andere leicht lösbar an. Und das alles ist auch noch abhängig von der Tagesform. Hier kann KI helfen, im Arbeitsalltag höchst individuelle Belastungsmuster zu identifizieren, einzuordnen und rechtzeitig zu intervenieren. Die Datenanalyse basiert zum Beispiel auf Sprachanalysen und Stimmungserfassungen in Kombination mit passiven Daten wie Urlaubstage oder Krankheitsatteste. Ziel ist es, Krisen im Arbeitsalltag früher vorherzusehen und entsprechend Maßnahmen einzuleiten bzw. den Stress durch Denkanstöße, sogenannte Nudges, umzuleiten. Diese Nudges schlägt zwar die KI vor, es liegt aber in den Händen des Arbeitgebers oder Betreuungssystems, was daraus wird. Wir nutzen die KI als Vorhersageinstrument, um Belastungsmuster überhaupt erst aufzudecken, die im Arbeitsalltag vielleicht übersehen oder als zu geringfügig wahrgenommen werden.
Oh, da fallen mir gleich viele Dinge ein, die da in Anführungszeichen schiefgehen können. Also, weil das klingt natürlich auch erstmal positiv. Wir wollen die Leute nicht übermäßig belasten und das halt quasi durch Früherkennung, wo solche Belastungsmuster halt auftreten im Arbeitsalltag, um die dann so ein bisschen zu vermeiden oder Sachen zu verschieben oder was auch immer. Aber letzten Endes kann das ja auch ganz genau wieder dazu führen, dass man die Leute, die häufiger solche Belastungssituationen erleben, im Zweifelsfalle dann auch auf kurz oder lang auszusortieren, in Anführungszeichen zu bestrafen, in irgendeiner Form und Weise. Da fällt einem gleich viel ein, was da schief ist.
Ja, ich habe dem gar nicht so viel entgegenzusetzen, weil sozusagen wir sind beide keine Arbeitsrechtler und sozusagen können das mit Sicherheit gar nicht so sauber durchdeklinieren. Der entscheidende Punkt, den hast du genannt, man muss sich klar machen, das ist ganz schön krass, was da an Daten über die Leute zusammengesammelt wird. Hier stehen immerhin so Sachen wie Belastungsmuster in der Sprachanalyse und in der Stimmerfassung.
Ja, ja, also, das bedeutet ja, man muss ja ständig mithören, was die Leute erzählen oder halt auch Stimmungen müsste man ja vielleicht auch nochmal anhand von Bildmaterial im Grunde genommen nachvollziehen.
Vor 2 Wochen ist durch meine Social-Media-Bubble folgender Punkt gegangen, und zwar ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter angehalten hat, vermittelt über eine KI, und zwar in der Schweiz, angehalten hat, regelmäßig zu lachen. Und das wurde über eine KI sozusagen gemessen. Wenn das über eine bestimmte Zeit nicht gelacht wurde, kam sozusagen eine Meldung, dass man doch mal wieder fröhlicher sein solle, weil das ja sozusagen die Arbeitsmoral hebe.
Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch Untersuchungen dazu, selbst wenn einem nicht danach ist, wenn man lange genug lächelt, hält sich die Stimmung schon allein dadurch auf, weil unser Gehirn halt so gepolt ist, er lächelt, dann muss es ja gut sein.
Ich würde an der Stelle sozusagen einen Punkt dran machen. Das sind sozusagen, würde ich jetzt mal sagen, wirklich erste Überlegungen, allgemeinste Überlegungen. Ich habe, als ich da war, 1 Stunde lang geredet. Also ich weiß jetzt nicht sozusagen, wie instruktiv das jetzt noch war und wie viel ich weggelassen habe. Ich würde sagen, wir machen es so wie immer. Das soll mal eine Orientierung geben. Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Was wichtig ist, wenn ihr Widerspruch habt zu Punkten, weil ich die jetzt unsauber oder einfach auch tatsächlich verkehrt gemacht habe oder umgekehrt Nachfragen habt, wo ihr sagt, das ist spannend, da würdet ihr gerne näher rein, meldet euch. Dann genau. werden wir uns dem weiter widmen. Und wenn es euch nicht interessiert, haben wir noch viele andere spannende Themen, die nächste Zeit kommen werden.
Ja, wir haben an unsere schöne Wand im Büro haben wir uns ein paar schöne Themen aufgeschrieben. Also uns wird da, glaube ich, nicht langweilig. Und ich hoffe, auch euch wird da nicht langweilig beim Zuhören und Zuschauen. Ja, Peter, vielen lieben Dank für deine Inhalte hier. Also ich bin immer wieder auch sehr begeistert davon, was du da so alles machst. Und ich glaube, also mein Fazit, und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Fazit der heutigen Folge, ist, das Thema KI im konkreten Einsatz ist unheimlich vielfältig und es gibt viele Fallstricke, Risiken und so weiter, die vielleicht tatsächlich so im allerersten Moment gar nicht erstmal so präsent sind, die weit über das hinausgehen, wofür das zumindest vordergründig teilweise genutzt wird. Aber halt viele, viele Dinge, die dann aufkommen, wenn man mal ein bisschen länger drüber nachdenkt und halt auch im Hinterkopf behält, dass diese ganzen KI-Mittel halt eben nicht eingesetzt werden, um uns allen die Arbeit zu erleichtern, sondern um Arbeit billiger zu machen und dementsprechend natürlich auch am Ende auf der Habenseite zu stehen für die Kapitalseite letzten Endes. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten und das ist speziell dann eben auch nochmal für Schwerbehindertenvertretungen, da bestimmte Perspektiven gibt, die sie dann eben auch für ihren Einsatz für die Kolleginnen und Kollegen, die sie vertreten, dann eben auch mit auf dem Schirm haben müssen.
Das wäre jetzt ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Ich habe aber noch zwei Ankündigungen, nicht sozusagen groß inhaltlicher Natur. Die Sendung wird ausgestrahlt am 7., wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, von euch aus nächste Woche findet die Tagung statt Kirche und Gewerkschaft zum Thema Künstliche Intelligenz in Esslingen. Meldet euch an. Es ist ohne Übernachtung, aber wir vermitteln euch gerne den Übernachtungsplatz, den ihr dann privat zahlen müsst. Die Tagung selber kostet, glaube ich, 20 Euro für beide Tage zusammen samt Essen. Also das ist mit ordentlich Abmangel jetzt schon. Also wir zahlen ordentlich drauf. Und da kommen verschiedene Leute. Ich selber werde einen kleinen Teil haben, aber es kommt unter anderem Konstanze Kurz, die beim Referenten des Bosch Gesamtbetriebsrats ist. Über deren Betriebsvereinbarung zum Thema künstliche Intelligenz wird da berichtet. Es gibt theologische Perspektiven darauf, Kirche und Gewerkschaft. Wird eine spannende Tagung, freue ich mich sehr drauf.
Genau, also für alle, die zeitnah nach der Veröffentlichung dieser Folge da Interesse dran haben, ihr findet dann natürlich den Link auch wieder in den Shownotes.
Und als Ankündigung, ich gebe bei Bells Juventa einen kleinen Sammelband raus, der erscheint Ende des Jahres, offiziell dann glaube ich Anfang des Jahres, also 1. Januar, politische Ökonomie der Arbeit 4.0. Da wird es einen Artikel geben von Welf Schröter, der arbeitet auch schon ganz lange zu dem Thema und der hat so ein sehr konkretes Vorgehen entworfen, wo er sagt, so sollten Betriebsräte eigentlich vorgehen, wenn eine KI eingesetzt werden soll im Betrieb. Da also nochmal eine Leseempfehlung, nicht ganz uneigennützig, weil es mein eigener Band ist, das ist mir schon klar, aber wenn ihr mit dem Geschmäckle leben könnt, ich meine, das lohnt sich auf jeden Fall zu dem Thema, den Welf zu lesen oder sich mit ihm ins Benehmen zu setzen. Der gibt unter anderem Newsletter raus, hat ein Forum Soziale Technikgestaltung gegründet, was seit 1998, glaube ich, sich diesen Themen widmet. Er war auch schon im Arbeitsweltradio mindestens dreimal, seit ich mit dabei bin. Er ist auf jeden Fall auch in unserem neuen Format, also seit es als Podcast gut aufbereitet ist, noch nicht per Video, aber in der Generation vorher auch anhörbar. Das heißt, er mitbestimmt der Algorithmus, die Folge, die kann ich sehr empfehlen.
Alte Folgen findet ihr auf jeden Fall immer im Archiv bei Podigy. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören oder halt euch einfach ein bisschen durchklicken, was euch da vielleicht auch interessiert. Nicht alles, was vielleicht vor ein paar Jahren aufgenommen wurde, ist schon überholt, da viele Themen bleiben ja aktuell. Ich finde, das klingt auf jeden Fall spannend und ich glaube, so viel Geschmäckle hat das nicht. Du wirst dich ja an dem, was du vielleicht für diesen Sammelband am Ende bekommst, nicht gesund stoßen können. Also gerade angesichts dessen, was du da wahrscheinlich auch in deiner Freizeit nochmal an Arbeit reingesteckt hast. Deswegen, da habe ich kein Problem mit, dass du das hier nennst. Das wird bestimmt gut. Ja. Aber das war's dann. Soweit. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und freuen uns natürlich auch, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Ciao!
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.